Es wurde nämlich dann gesagt, wir feiern das Abendmahl zur Vergebung der Sünden. Und das ist nach biblischem Verständnis, nach unserem Verständnis nicht richtig. Dann könnten wir jeden einladen zum Abendmahl und könnten gleich hinterher Absolution erteilen und sagen, du hast Abendmahl genommen und damit sind deine Sünden vergeben. Das ist biblisch nicht richtig. Paulus geht in besonderer Weise auf die Abendmahlsfeier ein. Und zwar im 1. Korintherbrief, da lesen wir ja immer den Abendmahlstext, die Einsetzungsworte. Aber ehe die Einsetzungsworte kommen, hat Paulus doch auch an die Gemeinde einige Informationen. Und zwar geht es zunächst los, wenn wir den 1. Korintherbrief lesen, ist Paulus prinzipiell immer erst dankbar für jede Gemeinde. Muss aber schon gleich im ersten Kapitel des 1. Korintherbriefes einige Dinge sagen, die nicht gut sind. In der Gemeinde sind Spaltungen. Die einen sagen, für uns ist Paulus der Mann. Die anderen sagen, für uns ist Petrus der Mann. Und dann sind die Letzten, das sind die ganz fromm, die sagen, nein, für uns ist Christus die Person. Aber keine Gruppe will mit der anderen etwas zu tun haben. Jeder stellt sich auf seine Position und bleibt dabei. Und das findet Paulus absolut nicht in Ordnung. Und genau diesen Punkt greift er wieder auf, kurz bevor er von dem Gebrauch, von der Sitte beim Abendmahl spricht. Es sind Spaltungen unter euch. Darüber kann ich nicht loben. Es macht mir Probleme. Spaltungen bedeuten erstmal nicht, dass es Gruppen gibt, die auseinanderdriften. Und jede Gruppe bildet dann ihre eigene Gemeinde. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann sind Spaltungen da. Also es kommen in einen Versammlungsraum, in einen Gottesdienst, zu einer Veranstaltung Gruppen, die sich, die eine Gruppe hierhin, die andere Gruppe dahin und die dritte Gruppe dahin. So, und jetzt sind wir so hier und dann wollen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Da sagt Paulus, das geht nicht. Bei dem, was er so bemängelt, sagt Paulus aber auch, es ist gut so, dass Spaltung kommt. Kann man etwas Positives bei Spaltungen empfinden? Paulus sagt ja. Denn dadurch werden die Treuen, die es ernst meinen, offenbar. Das heißt also, dass in der Gemeinde versammelt sind Leute, die es mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus als den Herrn und Heiland ernst nehmen und ihr Leben darauf einrichten. Und dann gibt es welche, die sagen, na ja, ist ja alles ganz schön und gut, wir sind ja erlöst, aber deswegen können wir trotzdem leben, wie wir wollen. Und dann mag es so unterschiedliche Gruppen geben und die sagen, die einen da mit der Meinung, da kann ich nicht so ganz klar gehen, das passt mir nicht so, deswegen machen wir noch eine andere Gruppe wieder auf. Und Paulus sagt, gerade durch diese Spaltungen in der Gemeinde wird es offenbar oder werden die Leute offenbar, die es treu und ernstlich meinen und redlich meinen mit der Gemeinde. Und dann kommt Paulus von dieser Spaltung her, in der Gruppierung wird er auch Abendmahl gefeiert, geht er gleich automatisch über in das folgende, in den folgenden Text. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Das ist erst einmal der äußere Rahmen, wie die Gemeinde Korinth Abendmahl feiert, wie sie sich auf das Abendmahl einstellt. Als vorhin diese Glühlampe da geplatzt ist, habe ich so bei mir gedacht, so ungefähr stelle ich mir auch die korinthische Gemeinde vor. Da passiert etwas und plötzlich ist alles in Aufregung. So, und jetzt wollen wir mal ganz, ganz schnell still werden und jetzt sind wir alle wieder gut. Wie so eine kleine Lampe, ein kleiner Knall natürlich auch, plötzlich eine Unruhe bringt. Diese Unruhe in der korinthischen Gemeinde geht nicht durch äußeren Lärm vor sich, sondern dadurch, dass sie gemeinsam essen. Das war in der Urgemeinde so. Sie hatten gemeinsame Essenszeiten, wenn sie zusammengekommen sind. Nicht so wie wir. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen und dann haben wir jetzt schon seit einigen Jahren doch, dass wir nach dem Gottesdienst nochmal Kaffee trinken und ein paar Kekse essen oder wenn mal was anderes, auch mal ein Kuchen da ist. Das ist dann so im Anschluss. Aber in der Urgemeinde wurde der Gottesdienst mit einem gemeinsamen Essen eingeleitet. Hat man vielleicht auch von der Situation, in der Jesus das Abendmahl gestiftet hat, abgeleitet. Passamahl, erst wurde gemeinsam gegessen. Jesus feierte oder sagte bei dieser Feier, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu essen. Also mich hat herzlich verlangt, mit euch Tischgemeinschaft zu haben. Gemeinschaft am gedeckten Tisch bei einem Festmahl. Es war ein besonderes Festmahl, das war das Passamahl. Und von daher, denke ich mal, hat die Urgemeinde und auch die Gemeinden dann auch in der Zerstreuung prinzipiell daran festgehalten, dass sie einen Gottesdienst immer mit einem gemeinsamen Essen angefangen haben. Es muss nicht so sein, ist auch gar nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, wie man so zu diesem Tisch, zu dem normalen Essenstisch geht. Auch in der korinthischen Gemeinde gab es Menschen mit einem ganz sozialen, unterschiedlichen Stand. Da gab es Leute, die frei waren, die zum Gottesdienst gehen konnten oder zu dieser Tischgemeinschaft zum Essen gehen konnten, wann es ihnen gepasst hat. Da gab es dann keine festgeschriebene Zeit, jetzt fangen wir an und dann sind auch alle da. Vielleicht kommt mal der eine und der andere zu spät, das ist auch nicht schlimm. Aber im Großen und Ganzen sind wir es ja so gewohnt, dass wir eine gemeinsame Zeit haben, wo der Gottesdienst beginnt. Und das ist auch gut so. Das scheint aber in der korinthischen Gemeinde nicht so gewesen zu sein. Denn da kamen zuerst die, die Freien, keine Sklaven waren, also die nicht unbedingt einem Dienstherrn verpflichtet waren. Und die hatten dann eben auch dementsprechend, einen Kühlschrank haben sie nicht gehabt, aber die haben garantiert ihre Vorratskammer gehabt, wo sie dann auch genug zu essen und zu trinken hatten. Und die sind dann zusammengekommen zum gemeinsamen Essen. Und sind dabei fröhlich gewesen. Nichts gegen einen Schluck Wein bei einem Essen, aber wenn Paulus schreibt, und etliche sind betrunken, dann ist das schon eine Form, die auch keine innere Sammlung, kein festes Ziel mehr zulässt, sondern, naja, dann ist das eben alles so ein bisschen. Diese Form kritisiert Paulus und sagt, das geht nicht, denn A, werden die, die zu spät kommen, die noch arbeiten müssen, wenn ihr da schon sitzt und esst, die werden beschämt. Denn das sind auch garantiert Leute, die nichts mitbringen können. Die jetzt von der Arbeit kommen, Hunger haben, und wenn die kommen, dann ist das Buffet leer. Dann gucken die, und da ist nichts mehr da, dann sind die hungrig. Und Paulus sagt, damit wird Gemeinde missachtet. Das ist gegen den Sinn der Gemeinde Jesu. Auch in diesen ganz äußeren Formen, so die Situation, die Stellung des Einzelnen herauszuheben. Eine Gruppe der Wohlhabenden, eine Gruppe der Armen. Spaltungen in der Gemeinde. Das geht nicht so. Nach den Einsetzungsworten, die wir dann nachher nochmal hören, sagt Paulus, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Ich kenne es noch von Kindheit, von der Jugend an, dass uns gesagt wurde, wenn du in Sünde lebst und du nicht weißt, dass dir vergeben ist, dann sollst du am Mahl nicht teilnehmen. Und das ist auch sicher gut, wenn ich weiß, dass ich in Sünde lebe, in einer Sünde, die nicht vergeben ist, die nicht bereinigt ist. Dann ist das nicht gut, wenn ich Brot und Wein zu mir nehme. Wenn ich aber dann sage, naja, ich bin sowieso ein Sünder, ich weiß zwar, dass mir vergeben ist, aber ich bin ja immer wieder ein Mensch, der versagt und deswegen nicht einmal teilnehme, dann ist das nicht in Ordnung. Es geht darum, wirklich zu wissen. Und da komme ich nochmal auf die Einsetzungsworte, die Jesus selbst sagt. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Jesus nimmt das Brot, ganz normales Brot, bricht es, gibt es seinen Jüngern und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Noch bevor Jesus am Kreuz stirbt, spricht er diese Worte aus. Ich gebe meinen Leib hin als Opfer für euch. Jesus gibt sich hin als Opferlamm. Und wenn er das so sagt, dann meint er das auch. Wir kennen die Opfervorschriften des Alten Testaments. Bei welcher Sünde welches Opfer gebracht werden musste, bei welcher Verunreinigung, wie viele Tage gewartet werden mussten, bis wieder der Mensch, ob Mann, ob Frau, wieder an der Gemeinschaft teilhaben durfte. Da gab es so ganz punktuelle Vorschriften für jedes Delikt, für jedes Vergehen oder auch für jede Verunreinigung, die auch ganz normal natürliche Folgen hat. Das ist im Alten Testament so geregelt. Hier sagt Jesus, ich gebe meinen Leib hin. der für euch gebrochen wird. Damit sagt Jesus, ich bin das Opferlamm, das ein für alle Mal gültig ist. Und damit ist die Schuld bezahlt. Das heißt nicht, und genau das kritisiert Paulus in der korinthischen Gemeinde, das heißt nicht, jetzt kann ich leben, wie ich will. Christus hat ja bezahlt. Und damit habe ich einen Freibrief. An anderer Stelle schreibt Paulus, sollten wir sagen, wir sündigen, damit die Gnade viel mächtiger wird? Nein, das kann nicht sein. Aber wir sollen und müssen uns und dürfen uns gewiss sein, dass wir die Schuld, die wir begangen haben und vor Jesus gebracht haben, dafür haben wir Vergebung erlangt. Diese Vergebung ist gültig. Nicht, weil ich das sage, sondern weil es in der Schrift steht und weil Jesus das selbst sagt. Er hat für uns bezahlt und darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Wir haben uns letzte Woche in der Bibelstunde mal, das ist schon eine Weile her, mal darüber unterhalten. Wenn wir gereinigt sind, im Zusammenhang mit der Fußwaschung, wenn wir gereinigt sind, sagt Jesus, dann ist der Mensch gereinigt. Das sagt er zu Petrus, als der sagt, Herr, dann musst du mich jeden Tag wieder ganz und gar neu waschen, neu baden. Nein, sagt Jesus zu Petrus, es reicht dann, wenn dir die Füße gewaschen werden, wenn dir die täglichen Verunreinigungen, die du dir zugezogen hast, abgewaschen werden. Der ganze Körper, der ganze Mensch ist sauber. Auch wenn wir auf dieser Erde leben und wenn wir uns die Füße immer wieder schmutzig machen, brauchen wir auch immer wieder diese tägliche Reinigung unserer Füße, als Bild gesprochen. Und darum ist es nicht gut, wenn Menschen sagen, naja, ich bin mir ja nicht so sicher, ob Jesus mir vergeben hat, sondern das dürfen wir wissen. Und wenn wir das wissen, dann sind wir auch eingeladen, am Mahl teilzunehmen. Als Menschen, denen Schuld vergeben ist. Unwürdig heißt, das Opfer Jesu einfach nicht vollwertig zu achten. Unwürdig nehmen, würde ich mal so sagen, naja, Jesus hat ja für uns da geblutet und hat sein Leben gelassen für uns am Kreuz und hat damit Sünde vergeben. Aber das ist ja bloß nur ein Teil unserer Gerechtigkeit. Wir müssen ja noch viel schaffen. Und mit dem Moment, wo ich Jesus die volle Vergebung der Sünde, meiner Sünde abspreche und sage, das, was du getan hast, reicht nicht aus. Ich muss noch. Damit bin ich unwürdig, am Mahl teilzunehmen, weil ich Jesus in seiner Person nicht ernst nehme. Es war ein harter Satz, aber es ist so in der Schrift verankert. Wenn wir Mahl feiern, dann will Jesus gegenwärtig sein und dann haben wir ihn ernst zu nehmen mit seinem ganzen Opfer. Oder auch wenn wir den Kelch nehmen. Jesus hat sein Blut vergossen. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Und was weiß gewaschen ist, das ist durch Jesu Werk vor Gott gültig. Und darum ist es nicht nur so eine Prozedur, naja, ist ja jeden ersten Sonntag im Monat dran. Und dann wollen wir mal wieder zum Abendmahl gehen. Damit würden wir das Abendmahl herabwürdigen. Damit ist das Abendmahl nicht mehr das, wozu Jesus es eingesetzt hat. Jesus hat das eingesetzt, und das sagt Paulus ja auch, denkt daran zu meiner Vergegenwärtigung oder zum Gedächtnis. Ein Gedächtnismahl ist es. Ein Gedächtnis dafür, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dass er für uns gestorben ist. Es geht nicht darum, dass wir aus Tradition irgendwas machen. Es geht darum, dass wir Christus in Brot und Wein sehen. Damit vertrete ich nicht die Meinung der katholischen Kirche, dass Brot und Wein sich verwandelt. Jesus hat uns das gegeben und hat gesagt, das ist mein Leib. Und hat auch ganz natürliches Brot genommen. Und Jesus hat den Kelch genommen und hat gesagt, das ist mein Blut. Und hat auch ganz normales, flüssiges Getränk darin gehabt. Zu Jesus hätten garantiert 100%ig Wein. Und wenn wir heute Saft da drin haben, dann tun wir das aus Rücksicht auf Leute, die alkoholisch gebunden sind oder waren. Aber es war nicht das Blut Jesu da in dem Kelch und es war nicht der Leib, das Fleisch, das Jesus sich abgeschnitten hat da an dem. Nein, es war Brot und Wein. Und Jesus sagt trotzdem, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und wenn wir das hier am Tisch so sagen, wenn wir das mal zu uns nehmen, dass Jesus spricht, das ist mein Leib, dann muss es uns gewiss sein und müssen wir es wirklich verinnerlichen, dass wir jetzt mit Jesus in einer ganz besonderen, engen Beziehung sind. Und darum geht es, dass wir in diesem Wissen das Mahl zu uns nehmen. Und dann sind wir auch würdig, am Mahl teilzunehmen. Auch wenn wir uns immer wieder die Füße dreckig machen. Wenn wir aber wissen, dass Jesus in seiner vergebenen Kraft gegenwärtig ist und dass er uns jetzt nahe ist, dann sind wir würdig, am Mahl teilzunehmen. Wenn wir das nicht sind, wenn es uns so egal ist, naja, es ist nur eben Brot vom Bäcker und den Saft, den haben wir da bei Aldi oder Norma oder wo auch immer gekauft, naja, das nehmen wir nun mal so, dann wäre das eine unwürdige Form. Und dann sagt Paulus, wenn wir mit solchen Gedanken und mit gleichgültigen Gedanken am Mahl teilnehmen, dann tun wir es uns zum Gericht. Weil wir uns nicht dessen bewusst sind, was Jesus für uns getan hat. Und darum die Mahnung des Apostels, jeder prüfe sich selbst. Paulus sagt nicht, entschuldigt, wenn ich das hier so sage jetzt im Zusammenhang mit dem Abendmahl, Paulus sagt nicht, bevor du zum Abendmahl gehst, musst du zum Pastor gehen und eine Beichte ablegen. Paulus sagt nicht, du musst dich vor die Gemeinde hinstellen und musst all das, was du in deinem Leben schon versaut hast, musst du vor der Gemeinde ausbreiten. Paulus sagt, wenn er sagt, jeder prüfe sich selbst. Paulus sagt damit, ich muss mich jetzt prüfen, wie ist meine Beziehung zu Christus? Ist meine Beziehung zu Christus in Ordnung? Dann darf ich frei zum Abendmahl gehen. Wenn aber meine persönliche Beziehung zu Christus nicht in Ordnung ist, wenn ich so Jesus Christus als Krückstock nebenbei habe, da die brauche ich mal zum Stützen. Aber ansonsten hat er in meinem Leben nichts zu sagen. Dann sollte ich am Abendmahl nicht teilnehmen. Das sind nicht meine Worte. So steht es in der Schrift. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns selbst bewusst sind. Wer ist Jesus Christus in meinem Leben? Ist er Herr? Oder, was ja heute auch viel Mode ist, ist er Kumpel, ist er mein Freund? kann ich mit ihm umgehen wie mit jedem anderen? Die Frage steht, ist er mein Herr, der mich erlöst hat? Und wenn ich das bejahen kann, dann brauche ich auch keine Sorgen haben, dass ich mich am Mahl des Herrn schuldig mache. Der macht sich schuldig am Blut und am Leib Christi, sagt Paulus, wer es unwürdig nimmt. Und darum ist das auch nicht so eine Floskel, wenn wir, bevor Brot und Wein durch die Reihen geht, es sagen, jeder prüfe sich selbst. Ich muss mich prüfen, meine Frau muss sich selbst prüfen und jeder andere muss sich selbst prüfen. Ich muss nicht hingehen und sagen, bist du jetzt mit Christus in Ordnung oder du? Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es aber, darauf hinzuweisen, was die Schrift sagt. Und das möchte ich hiermit getan haben. Und wenn wir Abendmahl feiern, muss es uns bewusst sein, dass es nicht eine Tradition ist, sondern wir feiern Abendmahl. Das ist ein Festakt in der Gemeinde. Und wir als Kinder Gottes, deren Schuld vergeben ist, die mit Christus in Verbindung sind, wir haben freien Zutritt zu diesem Mahl und dürfen uns daran freuen, dass Jesus sich so uns geoffenbart hat. Amen.